ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich.
Gerade ihren Kreisvorsitzenden Mario Reschke rausgeworfen haben, die wäre wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen, wenn wir als Bündnisse, verschiedenste Bündnisse, nicht regelmäßig auch vor dem alten Bahnhof in Nordhastedt gestanden hätten.
Ein herzliches Moin, ihr Lieben. Willkommen im Podcast Abstarten. Heute bei mir zu Gast Norbert Hassepass. Wir sind uns ganz stürmisch begegnet, muss man sagen. Es war ein verregneter Samstagnachmittag und Norbert ist in die Marktbude gegangen, seines Zeichens, um ein T-Shirt anzuprobieren. Und wir kamen kurz ins Gespräch. Am Ende wurde es ein Dithmarschen mit bunten Regenbogen. Und was Norbert eigentlich bewegt und warum er zu mir in den Podcast gekommen ist, das erzählt er uns heute im Podcast Abstarten. Herzlich willkommen, lieber Norbert.
Hallo Christiane, moin. Vielen Dank, dass wir heute hier zusammensitzen können. Ich freue mich.
Genau. Und das Stichwort ist bunt sein. Denn Norbert ist Teil des Bündnis Dithmarschen ist bunt. Und was dazu gehört und was diese Menschen bewegt, dieses Bündnis zu gestalten, das berichtet er uns heute. Und starten wollen wir gleich. Seit wann gibt es eigentlich das Dithmarschen ist bunt Bündnis und wer ist da alles dabei?
Ja. Also das Bündnis Dithmarschen ist bunt, ist ein Zusammenschluss, wir nennen es so ein bisschen aus dem ein bürgerliches Bündnis, gibt es seit 2020 schon, also verhältnismäßig lange und hat sich gegründet seinerzeit, als wir eigentlich eins der ersten großen Erlebnisse hatten, woran die Gesellschaft irgendwie ein bisschen zu knabbern hatte, nicht ein bisschen, sondern sehr intensiv, nämlich die Corona-Krise. Da haben wir auf den Straßen, auch in Heide, gab es dann Menschen, die so unter dem Begriff Corona-Leugner oder welche Begriffe auch immer fielen, dort auf die Straße gegangen sind. Und Dithmarschen ist bunt hat sich von Anfang an als Gegenbewegung verstanden, auch gegen Falschmeldungen, gegen Spaltung und für ein breites Miteinander in der Gesellschaft auf demokratischen Grundwerten. Dieses Fundament gibt es also schon eine ganze Anzahl von Jahren. Und ich bin 2024 dazu gekommen, als die Enthüllungen auf Basis der Korrektivrecherche erschienen sind, wo es um dieses Treffen in Potsdam ging, wo also geplant wurde, wie würde man denn Menschen aus Deutschland möglicherweise deportieren. Da wurde ein anderer hässlicher Begriff geprägt, der es dann, der, wie ich finde, viel zu schnell Normalität geworden ist im politischen Alltag.
Die Aktivität ist ja nicht nur geprägt von gemeinsamen Treffen, sondern ihr zeigt auch Flagge. Ihr habt verschiedene Aktionen ja schon gestartet.
Mhm. Große Aktionen waren zum Beispiel im Juni 2024 das Bunte Fest der Demokratie. Und da haben wir auch aus diversen Vereinen Leute dabei gehabt. Wir haben verschiedene soziale Einrichtungen, die alle gesagt haben, wir hatten Musikbeiträge, Redebeiträge, alles Mögliche, alles ganz viele verschiedene Menschen und Institutionen und Vereine, die gesagt haben, wir wollen in einer Welt leben und in einer Gesellschaft, die tatsächlich vielfältig ist, die nicht normiert ist nach irgendwie Herkunft, Hautfarben, sexuelle Orientierung, was auch immer, sondern wir möchten gerne, dass Menschen auch weiterhin in Deutschland und in Dithmarschen so leben können, wie sie wollen. Und wir da zählt jeder dazu. Und dazu zählt im Übrigen auch jeder, der sagt, ich habe mich da in irgendwas politisch verrannt. Also unsere Tür ist da auch immer offen für diejenigen, die sagen, ich habe mir jetzt vielleicht mal das äußerst rechte Spektrum angeguckt und bin da, aber dann ich brauche dann doch mal jemanden, der mir vielleicht mal eine Einordnung gibt, ob das so richtig ist. Wir sind da gesprächsoffen. Wir wollen niemanden ausgrenzen. Wir erleben, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil da einfach viele Falschinformationen auch unterwegs sind. Aber auch das ist Teil des Bündnisses, dass wir Gesprächsangebote machen wollen.
Gesprächsangebote, Corona-Krise, Fehlinformation, das sind natürlich alles solche Punkte. Wo glaubst du, können wir ansetzen als Erwachsene, um unsere Jugendlichen und unsere Kinder zu unterstützen? Und wo sind wir gefragt, als Bürger, als Menschen, als Eltern, da zu agieren?
Ich glaube, wir sind sehr, sehr stark von Anfang an gefragt, unsere Kinder nicht einfach so auf die digitale Welt loszulassen. Also wenn wir sagen, wann ist das richtige Alter, um Kinder zum Beispiel mit einem Smartphone zu versorgen, ihnen Zugang zu diesen sogenannten sozialen Medien zu geben oder auch welche Nachrichtenseiten können sie sich angucken. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Fahrlässigkeit und auch vielfach eher so den einfacheren Weg, dass man sagt, dieses Gerät, was wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, die auch gut sind, wenn man sie gut managt für die Kinder. Aber es ist auch eine Riesengefahrenquelle. Also wenn ich das wirklich ohne da genau drauf zu gucken, was macht mein Kind im Netz, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass es sich auch gesteuert durch Algorithmen, die einfach dann immer gewisse Inhalte verstärkt ausspielen zu Interessenbereichen, zum Beispiel sehr, sehr schnell radikalisieren kann. Wir sehen das, dass die Straftäter auch insbesondere aus dem rechten Spektrum da Strukturen bilden mit immer jüngeren Menschen. Und das sind Sachen, wo das Elternhaus hingucken muss, aus meiner Sicht. Also wir können das nicht abgeben, diese Verantwortung. Wir können nicht sagen, die Politik ist schuld oder dass die Netzwerke so sind, wie sie sind, das sind ganz viele Dinge, auch wo man sagt, da braucht es auch Regulierung vielleicht. Und gleichzeitig fängt es aber bei den Eltern an. Also das ist so, wenn eine Gesellschaft gut miteinander klarkommen will, geht es im allerersten Punkt mal darum, was ist denn eigentlich in den Elternhäusern los? Wenn da keiner hinguckt und keiner hinhört und auch die klassischen Gespräche am Abendbrottisch so nicht stattfinden, sondern währenddessen lieber jeder auf sein Handy guckt und guckt, was verpasse ich gerade bei TikTok oder bei Insta oder wo auch immer, dann ist das was, wo ich glaube, da verpassen wir viele Chancen, auch schon mal in der Familie im Gespräch zu sein, auch da vielleicht einen Diskurs zu führen, auch mal Meinungsverschiedenheiten auszuprobieren, zu sagen, wie führt man denn überhaupt eine Diskussion? Geht das noch oder ist man auch schon im Familiären so dünnhäutig und möglicherweise so in Diskussionen, dass man sagt, es geht vielmehr geht's ums Gewinnen oder geht's ums sich weiterentwickeln? Und das ist, glaube ich, das ist was uns ganz schnell verloren gehen kann in dieser Debattenkultur, die vielerorts gepflegt wird. Muss man sich nur irgendeine Talkshow angucken, da sehen wir oft genug schlechte Beispiele, wie es gemacht wird, aber es wird eben auch vermeintlich vorgemacht und es trägt sich weiter in die Gesellschaft. Und wenn wir dieses Thema Medienkompetenz nicht ernst nehmen, da sehen wir jetzt schon, was passiert. Und das ist eine Entwicklung, die sich so nicht fortsetzen sollte.
Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, dass eben Social Media hat ja ganz oft oder lädt einen dazu, etwas zu disliken, also nicht zu mögen oder es zu mögen. Und es gibt eben dieses Schwarz und Weiß und dieses Framing, etwas ist gut, etwas ist schlecht. Und das befeuert natürlich auch, was du eben sagst, dieses Recht haben, gewinnen, meins ist gut, das andere ist schlecht. Und eben eröffnet nicht mehr den Raum, gemeinsam einen Raum zu betreten und zwei Meinungen nebeneinander stehen zu haben, sondern immer den anderen zu übertünchen, zu überspielen, zu übermalen. Und ich glaube, wir brauchen in unserer Kultur mehr dieses, es darf nebeneinander sein, ohne dass etwas wegfällt. Und da ist es jedoch wichtig, glaube ich, den Unterschied zu machen, wenn wir jetzt wieder über Rechtsextremismus reden, die möchten ja ganz klar viele Dinge nicht mehr haben und versuchen auszusortieren. Und darum geht es uns ja gerade nicht.
Genau, es geht ja darum, jemanden einzuladen, dabei zu sein und nicht zu sagen, du entsprichst nicht einer gewissen Norm und damit gehörst du zu einer Gruppe, die ich diskriminieren kann, damit andere sich stärker fühlen. Diese Art von Gemeinschaftsgefühl finde ich tragisch. Aber wir merken ja, wie das zum Beispiel, wie dieses Bild, was da in die Welt gesetzt wird, gerade bei jungen Männern, auch denen fatalerweise Orientierung gibt. wenn die prominente AfD-Politiker sagen, wie sie glauben, dass echte Männer sind, dann reproduzieren die da irgendwie ein Männerbild aus den, ich weiß nicht, wann das aktiv war, wahrscheinlich in den 30er, 40er Jahren hat man so gedacht, so verhält sich ein Mann. Und das ist natürlich größter Nonsens. Und wer sich heutzutage so als Mann verhält, der merkt, dass er auf jeden Fall sehr, sehr schnell sehr einsam ist, beziehungsweise nur unter Männern, die dieses Bild vertreten. Aber trotzdem wird das in die Köpfe erstmal reingehämmert über soziale Medien, weil junge Männer für solche Parteien offenbar ein Multiplikator sind. Und da kann man immer nur sagen, liebe Eltern, schaut, was machen eure Kinder im Netz? Und nicht nur die Kinder, sondern auch die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Bedarf, glaube ich, einer guten Diskussionskultur auch zu Hause. Und wie gesagt, es geht nicht ums Recht haben, es geht um den Austausch.
Naja, jetzt hast du gerade die jungen Männer sozusagen besprochen. Aber ich weiß auch, dass junge Frauen auch von der AfD angetan sind, von deren Wahlprogramm. Was glaubst du, was da ist, dass diese jungen Männer und die jungen Frauen auch da so sich zugehörig fühlen der AfD, weil das ja eigentlich ein komplett divergentes Bild von Mann und Frau sind, wie wir das eigentlich gesellschaftlich gerade versuchen zu revolutionieren, zu evolutionieren. Also ich sage immer Evolution statt Revolution, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Care-Arbeit geteilt wird. Und die AfD vertritt ja eigentlich ein ganz anderes Bild.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so und deswegen finde ich es erstaunlich. Also erstmal ist es so, wir sehen vereinzelt natürlich auch junge Frauen, die sich in den Positionen der AfD wiederfinden. Das sind aber wirklich überwiegend, auch wenn man sich die Wählerbilder anguckt, wer wählt denn diese Partei, dann sind es überwiegend Männer. Was ja schon deutlich macht, wie die ausgerichtet sind. Und das Weltbild der AfD nach meinem Dafürhalten sehr, sehr patriarchalisch, dass man sagt, das ist eigentlich das Rollenbild, wie wir es hier aus den 30er, 40er, 50er Jahren kennen. Die Frau kümmert sich um Reproduktion, der Mann geht raus, verdient das Geld oder was auch immer. Auf jeden Fall eigentlich ein Weltbild, was wir längst überwunden haben. Dass man sagt, wir können unabhängig davon, ob Mann, ob Frau, was auch immer, kann man sich beruflich entfalten. Man kann sagen, das darf eigentlich oder sollte keine Rolle spielen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin oder was dazwischen. Ich kann trotzdem nach meinen Qualitäten, nach meinen Qualifikationen und nach meinen Interessen genau das machen, was ich möchte. Und mir sagt keiner, du bist hier fürs Kinderbekommen und für die Betreuung dieser Kinder, bis sie dann irgendwann mal aus der Schule raus sind, kümmerst du dich bitte darum. Und wenn ich nach Hause komme, dann ist das Essen fertig. Das sind Bilder, die haben wir längst überwunden. So, und wenn ich sowas dann übertrage, also auch da ist ja der Weg nicht weit, wie kann ich denn sowas in Social Media attraktiv machen? Und da gibt's ja auch dann schon Begrifflichkeiten wie Tradwives, wo junge Frauen sagen, die sind bestimmt weit weg von Rechtsextremismus, aber trotzdem wird da ein Gesellschaftsbild vermittelt und sagt, aha, ich bin eine traditionelle Frau und ich kümmere mich darum, dass sich mein Mann möglichst wohlfühlt, wenn er dann von seiner anstrengenden Arbeit nach Hause kommt. Ich habe da kürzlich so ein paar Videos gesehen, wo die dann irgendwo unter Sonnenschein, wo auch immer leben und wovon auch immer, das weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch da schon Begrifflichkeiten, die verwendet werden, um da so ein Label drauf zu kleben und zu sagen, das ist aber völlig okay, wenn ich so agiere. Und ich glaube, man wirft damit vieles weg, was wir in der Gesellschaft schon erreicht haben, auch zum Beispiel an Frauenrechten, wenn ich so reaktionäre Kräfte unterstütze. Und deswegen kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wo das für Frauen attraktiv sein sollte, weil da ein Männlichkeitsbild bedient wird, was völlig aus der Zeit gefallen ist.
Ich glaube, hier ist es immer wieder dasselbe und das lädt auch wiederum ein zur Diskussion, dafür sind wir auch hier, dass ich ja einfach vermeintlich glaube, dass diese Rollenbilder bekannt sind, man weiß, was man zu tun hat in der einzelnen Rolle und man ist quasi in der Form drin. Man muss sich nicht auseinandersetzen. Der Mann muss sich nicht auseinandersetzen, möglicherweise mit einer klugen Frau, die einen Job genauso gut kann wie er, möglicherweise sogar noch besser und sich eingestehen, dass man da vielleicht an sich selber arbeiten muss und dass nicht allein das Mannsein einen dazu postuliert, diese Position inne zu haben. Und wiederum für die Frau bedeutet das möglicherweise momentan einfach nochmal 10-mal besser zu sein in diesem Job, um annähernd den Respekt zu bekommen und die Anerkennung und vielleicht sogar dieselbe Bezahlung wie dieser Mann. Und auf beiden Seiten hört man schon, oh, das ist nervig und das ist ätzend, dass man sich eben verändern muss in dieser Rolle und dass man sich möglicherweise wieder weiterentwickeln darf. Und das ist für Jugendliche momentan mit Weiterentwickeln und immer wieder stetig sich neu beweisen schwierig ist. Und da ist vielleicht durch die jeweilige politische Auslegung einer Rolle ein einfachen Weg gibt, um zu leben.
Das stimmt, aber das wäre eben auch ein Weg, der uns als Gesellschaft wieder zurückwirft. Und genau deswegen halte ich den auch für die schlechteste aller Optionen.
Bin ich komplett bei dir, nur um einfach den Raum auch hier im Podcast zu geben, was möglicherweise Gedankengänge sind von Jugendlichen, sich dieser Partei zuzuwenden. Nichtsdestotrotz glauben wir beide, dass der Weg in Entwicklung geht und nicht in Stillstand.
Exakt, genau so ist das.
Jetzt haben wir über das Elternhaus gesprochen und du und ich wissen, Schule geht lang, Schule ist sehr intensiv, die Kinder sind in Freizeit sehr involviert, sei es Musikschule, sei es Sportvereine. Eltern und Kind sehen sich doch kaum. Meinst du nicht, dass vielleicht auch Schule da irgendwie eine Rolle spielen könnte, was Medienkompetenz anbelangt und Räume für solche Aufklärungssachen?
Ja, das glaube ich schon. Also Eltern und Kinder sehen sich vor allem, also du sagtest gerade, die sehen sich kaum. Ich glaube, wir sollten auch dahin gucken, wie sehen die sich? Also was haben Eltern für eine Vorbildfunktion? Legen die das Smartphone dann tatsächlich mal weg, wenn sie im Kontakt mit dem Kind sind, oder machen sie es gleich mal falsch vor? Das ist für mich der erste Punkt. Und Schulen haben natürlich einen ganz großen Anteil an Medienkompetenz, auch an Erziehung und so weiter. Auch das ist ja ein Auftrag, der nicht nur bei den Elternhäusern liegt, sondern natürlich auch bei den Pädagogen, die da einfach fachkundig sind. Und da muss man sagen, da müssen natürlich die Elternhäuser darauf achten, dass sie nicht allzu viel kaputt machen, wenn das Kind in die Schule geht. Und man kann auch nicht sagen, ich gebe das da ab und dann wird das da schon alles lernen, was fürs Leben braucht. Schulen müssen genau hingucken, was passiert bei denen, was passiert auf den Schulhöfen, was passiert an Äußerungen zwischen den Schülern, wie werden gewisse Äußerungen, die vielleicht verletzend und ausgrenzend sind, wie wird sowas denn geahndet, akzeptiere ich sowas? Auch wie verhalten sich Lehrkräfte? Auch da gibt es natürlich, auch das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, da gibt es auch verschiedenste Menschen, die verschiedene Weltbilder mit einbringen. Und da wünsche ich mir natürlich von den SchulleiterInnen auch immer eine hohe Sensibilität, dass die dafür einstehen, dass Schulen auch wirklich das einhalten, was sie sind. Wenn eine Schule sagt, wir sind eine Schule mit Courage und wir sind gegen Rassismus, dann muss sie das auch einhalten. Also ich kenne da ein paar Details, weil ich ganz viele Jahre Elternvertreter war und auch im Schulelternbeirat bei verschiedenen Schulen. Und auch an dieser Stelle noch kurz einen Appell. Immer wenn es um die Wahl von Elternvertretern geht, das ist bei Elternversammlungen immer der Moment, wo alle sehr interessiert auf ihre Schuhspitzen gucken. Das ist aber wirklich interessant. Also man kann da mitgestalten, auch im Sinne der Kinder, kann man sich aktiv daran beteiligen, was erlebt mein Kind in der Schule und wo gehe ich denn hin, wenn was aus meiner Sicht nicht so gut läuft. Insofern ist dieses Gebilde Schule und Elternhaus, kann man immer nur zusammendenken. Und ich glaube, es kippt immer dann, wenn Menschen anfangen, es alleine zu denken. Wenn man sagt, okay, das der Erziehungsauftrag, das kann ich mal delegieren, das geht nicht. Also ich muss immer dafür sorgen, dass die Schule genau hinguckt, was passiert bei uns. Wir merken in der Diskussion gerade, was ist mit Handyverboten in der Schule, Social-Media-Zugang ab einer gewissen Altersklasse, da gibt's gerade Vorstöße auch in Schleswig-Holstein. Also Dinge, die eigentlich das Elternhaus auch ziemlich gut regeln kann. Ich glaube, wir müssen auch nicht für alles eigentlich den Staat bemühen, dass man sagt, da braucht es jetzt eine gesetzliche Regelung, weil am Ende macht das immer ein Stück weniger frei. Wenn ich sage, für alles brauche ich irgendwie eine staatliche Vorgabe, damit ich mich dran halten kann oder dagegen sein kann. Das ist, glaube ich, also ist auf jeden Fall nicht der Weg, den ich so eigenverantwortlich gut finde. Aber muss vielleicht braucht es das auch als Orientierung in gewissen Dingen. Aber ich glaube, der Großteil ist einfach im ersten Schritt Elternhaus, im zweiten Schritt können die Lehrkräfte natürlich viel machen. Genau hinhören, Unterrichte so gestalten, dass man auch sagt, was sind denn die wichtigen Themen, zum Beispiel in der deutschen Geschichte, womit wollen wir uns beschäftigen? Es ist ja nicht nur oder nicht ausschließlich das, was hier in der NS-Diktatur passiert ist, sondern es ist natürlich auch das, was ist in den beiden deutschen Ländern nach dem Krieg passiert, wie haben die sich politisch auseinanderentwickelt und wie kann es denn eigentlich sein, dass wir heute eine sehr unterschiedliche Ausrichtung auch in Deutschland sehen? Was hat das historisch möglicherweise für Hintergründe? Ich finde das interessante Fragen und mit sowas sollte sich eine Schule natürlich auch beschäftigen und auch mit dem sozialen Zusammenhalt, mit Gleichwertigkeit unter den einzelnen Schülern und Schülerinnen, egal wo sie herkommen, egal was sie mitbringen, sondern dass man wirklich sagt, jeder hat da die gleichen Chancen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass auch die Lehrkräfte genauso offen und tolerant jeden Tag in ihre Arbeit starten, dass sie jedem die gleichen Chancen geben.
Das ist natürlich wünschenswert und wir freuen uns auf all das, was kommt. Und eben, es gibt ganz neue Entwicklungen, was Schule anbelangt, Medienkompetenz, ein ganz neues Fach, was eingeführt wird. Und es wird ja auch darüber gesprochen, soziale Kompetenzen in der Schule mehr zu fördern und dort agieren zu lernen, damit Kinder eben auch oder Jugendliche es schaffen, gut zu kommunizieren, wertschätzend miteinander umzugehen und da einen guten Weg zu finden. Wie ist das, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich möchte einmal euch kennenlernen, ich möchte euch begegnen, ich möchte die Menschen hinter den Bündnissen kennenlernen. Wie kann man euch finden?
Man kann uns zum Beispiel erstmal ganz einfach eine E-Mail schreiben an moin@ditmarschenisbund.de in einem Wort. Also relativ einfach. Man kann uns treffen auf vielen Veranstaltungen. Wir hatten jetzt am 31. Mai hatten wir eine Demo in Heide. Demnächst machen wir auch, um wieder mehr in den Dialog mit den Menschen zu kommen. Auch abseits von Demonstrationen werden wir einen Infostand machen am Böttcher-Rondell. Der ist jetzt für Ende Juni 2025 geplant. Und was wir jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende hatten, war den Menschen, die das Jan Delay-Konzert besucht haben. Da hat ein Bündniskollege den Kontakt zum Management gesucht und wir konnten einen Infostand aufbauen. Also auch auf solchen Veranstaltungen trifft man uns. Das war übrigens ein ganz tolles Erlebnis. Das war die erste große Veranstaltung, wo alle vier bunten Dithmarscher Bündnisse gemeinsam aufgetreten sind. Also Mahne, Büsum, Meldorf und Heide, beziehungsweise das heißt ja Dithmarschen ist bunt, das Heiderbündnis, und die Omas gegen Rechts. Also es war eine tolle Gemeinschaftsaktion, tolles Wetter natürlich, alle Menschen waren allein schon wegen des Konzerts, deswegen sie ja da waren, guter Laune und haben sich gefreut, dass da auch Menschen einstehen für die demokratischen Grundwerte und auch Jan Delay, der dieses Thema auch schon seit langem natürlich ganz klar auf der Agenda hat und sagt, er braucht eine vielfältige Gesellschaft und uns da auch ja, Raum gegeben hat und darüber sind wir sehr froh. Wir sind mit Menschen ins Gespräch gekommen, wir haben Buttons verteilt, wir haben Armbänder verteilt und hatten da einfach mit ganz vielen Menschen eine sehr, sehr gute Zeit und haben uns da sehr wohl gefühlt, weil das tatsächlich wieder das Gefühl gegeben hat, wir sind mehr.
Und wir geben diesem Mehrsein auch den Raum. Du hast ja gerade was ganz Großartiges gesagt. Ihr seid ja nicht alleine als buntes Bündnis am Start. Ihr seid ja ganz viele. Und wir sind gefühlt in alle Himmelsrichtungen verstreut. Wie ist das so, wenn man sich trifft? Kommt man da auch ins Gespräch? Trefft ihr euch auch unter den Bündnissen regelmäßig? Oder seid ihr schon so, dass ihr sagt, wir machen regelmäßig unser Ding? Oder seid ihr immer wieder zu gemeinschaftlichen Demonstrationen, wo ihr euch einander begegnet?
Also wir sind untereinander ganz gut vernetzt und wobei man aber sagen muss, auch jedes Bündnis agiert sehr, sehr eigenständig, macht eigene Veranstaltungen. In Büsum gibt es viele Gesprächsangebote, wo man sagt, lass uns mal wirklich konkret sprechen, auch mit denjenigen, die auf der ganz anderen Seite des politischen Spektrums stehen. Meldorf ist ohnehin, finde ich, eine sehr, sehr bunte und sehr vielfältige Stadt. Da gibt es tolle Aktionen, worüber wir auch immer wieder gegenseitig im Austausch sind bei unseren Treffen. Das ist nicht festgelegt bei uns, dass wir sagen, wir müssen uns immer an dem und dem Tag pro Monat treffen wir uns, sondern das ist informell und das wird eigentlich auch immer sehr, sehr anlassbezogen abgestimmt, wann wir uns treffen. Vieles läuft elektronisch. ironisch, weil das wir machen sowas ja alles nicht hauptamtlich, sondern alles ehrenamtlich und aus Interesse an der Sache, aus der Interesse an der Gesellschaft, dass wir einfach sagen wollen, wir wollen es nicht einfach nur so weiterlaufen lassen und keiner schaut hin, sondern wir müssen aktiv dagegen aufstehen, gegen die immer fortschreitendere Spaltung der Gesellschaft. Das geht natürlich nur, wenn man da auch ein Stück weit den Finger in die Wunde legt und sagt, Rechtsextremismus ist nicht normal und darf auch nicht normal werden. Und dafür haben wir zum Glück sehr, sehr viele Mitstreiter hier in Dithmarschen, die das genauso sehen. Was ich zum Beispiel bei unserer letzten Demo sehr schön fand, da hat jemand gesprochen, der von den Bauern gegen rechts. Das ist insbesondere deswegen sehr schön, weil wir wissen, dass die Bauerndemos unterwandert wurden von Rechtsextremisten. Und dann ist es natürlich ein ganz toller Gegenpunkt, wenn da ein junger Landwirt auf der Bühne steht und sagt, er findet das, das ist kein Zitat, aber er findet das beschämend, dass diese Demonstrationen so missbraucht wurden, obwohl sie eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgt wurden. Und das sehen wir ja insbesondere bei der AfD, dass die immer genau dahin gehen, wo Protestpotenzial ist. Wenn wir mal in der Zeit ein bisschen zurückspulen, bei Corona waren sie anfangs der Meinung, die Maßnahmen sind nicht streng genug, die Regierung müsse da viel mehr machen. Dann wurde viel mehr gemacht, dann kam ein Lockdown, dann hat man gemerkt, oh, da gibt's ja Protestpotenzial, da gibt's Menschen, die sind damit nicht zufrieden. Schwupp, war man gegen die Corona-Maßnahmen, um auch dieses Thema dann für sich politisch auszuschlachten. Also, das ist ja politisches Kalkül, immer dahin zu gehen, wo man sagt, da ist Protest und ich kann diejenigen, die eigentlich möglicherweise auch legitime Protestanliegen, das weiß ich gar nicht, das will ich auch gar nicht einzeln bewerten, aber die haben erstmal gar nichts mit Rechtsextremismus zwingend zu tun. Aber sie werden halt teilweise einkassiert, wenn sie das nicht rechtzeitig merken und sich dagegen wehren. Und das ist genau das, weswegen mich das so berührt hat, dass dieser junge Bauer da den Mut hat, sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, das ist nicht das, wofür wir politisch stehen. Und das ist auch nicht die Gesellschaft, in der ich leben will, die solche Parolen vertritt. Und das fand ich wirklich einen tollen Punkt.
Und was du, lieber Norbert, auch, glaube ich, jetzt gerade noch mal erwähnt hast, dass momentan es so ist, in der Gesellschaft wird das auf jeden Fall ganz häufig so gespiegelt. Ich darf gar nichts mehr sagen, sonst bin ich ja sofort rechts oder sonst bin ich sofort dagegen. Und das ist natürlich für Menschen schwierig, in einem Land, in dem wir eigentlich offen unsere Meinung sagen dürfen, sofort pauschal so kategorisiert zu werden. Und ich glaube, damit lädt das Bündnis einfach auch ein, offen seine Meinung zu sagen und den Raum dafür zu geben, sich darüber einfach auszutauschen, sich zu unterhalten, das eben auch möglicherweise dem einen Rahmen zu geben und auch zu sagen, du darfst dagegen sein und du bist deswegen nicht automatisch rechts. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch in vielen Köpfen die Sorge, wenn ich jetzt etwas dagegen sage, werde ich sofort in die eine oder andere Schublade getan.
Ja, das stimmt. Und das, ich finde ja nichts verkehrter, als zu sagen, ich darf ja gar nichts mehr sagen, ich darf meine Meinung nicht mehr sagen. Also natürlich darf man das. Man darf allerdings auch natürlich mit Widerspruch rechnen und muss auch mit Widerspruch rechnen. Also natürlich werden Diskussionen geführt und ich finde es gut, wenn die geführt werden. Und gleichzeitig müssen wir uns gewiss sein, bei dieser überhitzten Stimmung in der Gesellschaft werden die auch teilweise in einer Tonalität geführt, die man erstmal aushalten muss. Also das ist einfach, für mich ist ganz häufig damit verbunden, wenn jemand sagt, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Das heißt, da erwartet jemand, dass er seine Meinung zwar äußern darf, aber null Widerspruch duldet oder einfach nur Zustimmung. Das ist ja aber, ich glaube, in der Gesellschaft haben wir eigentlich noch nie gelebt, hoffe ich. Und möglicherweise sind einfach gewisse Dinge, werden vielleicht mittlerweile auch anders bewertet. Wir sehen das jeden Tag, dass man einfach abwertende Begriffe, die hat man vielleicht in den 80er Jahren noch so verwendet, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Mittlerweile ist man auch in Sprache sensibler geworden und es gibt Menschen, die da zu Recht darauf hinweisen, dass man durch gewisse Begriffe Menschen abwertet und ausschließt. Und ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen und auch zu sagen, wenn du heute noch den und den Begriff verwendest, ja, dann sind das Begriffe, die heute eigentlich zum Beispiel nur noch Rechtsextremisten verwenden. Und das jagt manchen Menschen dann tatsächlich einen Schreck ein und ist vielfach auch nicht so gemeint. Und es spricht ja nichts dagegen, zu sagen, Sprache entwickelt sich weiter. Demzufolge muss sich vielleicht auch meine Sprache weiterentwickeln oder sollte sie, wenn ich nicht stehen bleiben will, als der Mensch, der ich vielleicht vor 30 Jahren mal war. Wäre ja ganz gut, wenn man was dazulernt.
Genau, wir dürfen uns weiterentwickeln, wie Sprache sich entwickelt und wie viele Lebensabschnitte sich nebenher auch weiterentwickeln. Viele Techniken, wollen wir jetzt über KI sprechen. Die KI entwickelt sich jeden Tag stetig weiter und auch das ist so. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, wenn wir stehen bleiben, ist die KI irgendwann mal 20, 30, 40 Schritte vor uns und wir werden verschiedene Sachen nicht mehr bedienen können, weil einfach die KI so fortschreitend ist. Jetzt ist das ein kleiner Break, aber es geht einfach darum, uns zu sensibilisieren. Wir dürfen als Gesellschaft oder als Menschen mitwachsen mit den Gegebenheiten, die uns die Welt auferlegt und nicht stehen bleiben. Das Bündnis will nicht stehen bleiben und du hast es schon erwähnt, ihr werdet bald am Böttcher-Rodell offene Gespräche suchen und wenn man jetzt so hört, Demonstration und auf dem Jan Delay Konzert wart ihr am Start. Würdest du sagen, dass eure Aktionen und eure offene Gesprächsführung überhaupt etwas bringt? Seid ihr so ein kraftvolles Bündnis, dass das etwas bewirkt hier in Dithmarschen?
Auf jeden Fall. Das ist, also wir sehen verschiedene Dinge. Also einerseits sehen wir zum Beispiel am 31. Mai 25 hatten wir die große Demo in Heide. Der ursprüngliche Anlass war die Demonstrationsanmeldung eines Bündnisses, was sich gemeinsam für Deutschland nannte. Ich glaube, die gibt's. Ich weiß gar nicht, ob die schon implodiert sind oder nicht, aber auf jeden Fall hatten die angemeldet, wir kommen mit 1000 bis 1500 Menschen und einem Autokonvoi nach Dithmarschen, um hier für krude Themen zu demonstrieren. Und Dithmarschen ist bunt, hat aufgerufen zur Demo, wir haben ungefähr 300 Personen angemeldet. So, zu uns kamen 800 bis 1000 Menschen, auf der anderen Seite standen dann 120. Also das war ein Riesenerfolg, deswegen wir bewegen was in Dithmarschen, wir bewegen was. Wir müssen sagen, wir haben eine Riesenmenschenmenge aktiviert gegen Rechtsextremismus, gegen krude Positionen, gegen Falschbehauptungen wie Abschaffung des Bargeldes und solche Sachen. Und das ist ein ganz großer Erfolg für das Bündnis. Und ganz konkret müssen wir auch sehen, die aktuelle Instabilität der AfD Dithmarschen, die jetzt gerade ihren Kreisvorsitzenden Mario Reschke rausgeworfen haben, die wäre wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen, wenn wir als Bündnisse, verschiedenste Bündnisse, nicht regelmäßig auch vor dem alten Bahnhof in Nordhastedt gestanden hätten, zu den immer extremer werdenden Veranstaltungen. Sei es ein Martin Sellner, ein Konzert von Rechtsextremisten, was dort stattgefunden hat, mit angeblichen Neonazi-Rufen innerhalb der Gaststätte. All diese Dinge wären möglicherweise im Verborgenen weiter geblüht, wenn wir da nicht stetig hingeleuchtet hätten. Und das ist ein ganz großer Erfolg der Bündnisse hier in Dithmarschen. Wir dürfen nicht die Illusion haben, dass es deswegen weniger rechtsextrem wird in dieser Partei. Wir werden sehen, was darauf folgt. Aber zumindest ist da ein großer Erfolg gelungen. Und das ist ein Erfolg der Bündnisse in Dithmarschen und derjenigen, die sich auch außerhalb dieser Bündnisse damit engagieren, mit auch bei Wind und Wetter auf die Straße stellen und unsere freie Gesellschaft, also freie und vielfältige Gesellschaft verteidigen gegen die Angriffe von rechts, gegen Ausgrenzung, gegen Hass und Hetze.
Und ihr seid natürlich eingeladen. Ihr seid eingeladen, den Dialog zu suchen, ins Gespräch zu kommen mit denjenigen, die genau für diese Werte stehen. Und auch wenn auch schon gesagt worden ist, man möglicherweise gerade auf Abwägen oder nicht ganz da ist, wo man sein möchte, sagt Norbert ganz klar, kommt zu uns und wir kommen ins Gespräch. Nur in der Kommunikation können wir Lösungen finden und vielleicht uns auch dementsprechend im Leben weiterentwickeln.
Exakt, so ist das. Und ich sage zum Abschluss einfach nochmal die Kontakt-E-Mail-Adresse, das ist moin@dithmarschenisbunt.de und wer möchte, kann gerne schreiben und dann kommen wir da ins Gespräch. Und wie gesagt, der Großteil der Gesellschaft ist zum Glück für eine offene und tolerante Gesellschaft und dafür müssen wir aber jeden Tag aufstehen. Also fühlt euch herzlich eingeladen, schreibt eine Nachricht und wir würden gerne in den Dialog und fühlt euch auch ganz, ganz offen eingeladen, wenn ihr politisch ganz anderer Meinung seid und wenn ihr sagt, das, was ich jetzt die letzten Minuten mir angehört habe und ich bin stolz auf mich, dass ich das bis zu Ende gehört habe, aber trotzdem habe ich ganz viele Punkte, mit denen ich nicht übereinstimme, interessiert uns auch. Wichtig ist uns wirklich, die Risse, die es in der Gesellschaft ohne Zweifel gibt, auch ein Stück weit wieder zuzuschütten und zu sagen, lass uns in der Mitte zusammenrücken. Die Extremisten sind und bleiben in der Minderheit.
Genau. Wir sind der Kleber, der es wieder zusammenfügt. Wir sind das, was wir brauchen, um wieder eine gute, feste Gesellschaft zu bilden, die eben gemeinschaftlich agiert für das Gemeindewohl und eben für ein Miteinander in guten Momenten und eben auch zu gemeinsam zu feiern, gemeinsam Spaß zu haben und eben das Leben zu genießen und zu feiern. Lieber Norbert, ich danke dir für dieses doch komplexe, weil das Thema ist nicht einfach Interview, aber wir dürfen eben sagen, wir bekennen Farbe und wir wollen auch Farbe bekennen und wir wollen eben euch einladen zum Dialog. Die E-Mail-Adresse, die ihr gerade gehört habt im Podcast, die findet ihr auch in den Shownotes und alle, die vom offenen Kanal auch zuhören, die findet ihr auch auf abstarten.com. Also und wenn ihr in einer Suchleiste eurer Wahl Dithmarschen ist bunt eingibt, dann kommt ihr automatisch zu den Bündnissen. Eins der Bündnisse wird für euch leuchten. Und ich sag nochmal lieben Dank, Norbert, für dieses bewegende Interview und ich freue mich auf alles, was da kommt von euch.
Also an dich vielen Dank, liebe Christiane, dass ich hier bei Abstarten zu Gast sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, es erreicht viele Menschen und dass viele Menschen auch sagen, da habe ich Interesse, mir das nicht nur anzuhören, sondern vielleicht auch mitzumachen. Wir freuen uns über Unterstützung.